Also herzlich willkommen hier beim Chaos-Seminar zum Thema Console-Tools.
Oder Geek-Tools.
Dann aber mit Z geschrieben, das ist wichtig. Mein Name ist Alexander Banner, das ist Ulrich Dangel. Nachher wird uns noch der Markus Schaber was zeigen und der Stefan Schlott. Das ist hier ein bisschen wird hier im Community-Projekt dieser Vortrag. Wir haben das einfach mal so kurz aus dem Ärmel geschüttelt, aus Mangel an Alternativen.
Also wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, dann kommt einfach her und...
Genau, oder wenn ihr euer super Tool noch zeigen wollt,
ja,
hauen wir kurz drauf.
Es sollte das auch halt noch nicht unbedingt auf X dependen.
Okay. Ja. Ja, dann leg mal los. Also, um was geht's uns? Uns geht's um die Konsole. Wie ihr hier schon seht, ist hier alles konsolenlastig heute. Wir haben hier heute kein X am Laufen, aus Prinzip. Was ist eigentlich eine Konsole? Also eine Konsole ist im eigentlichen Sinne einfach ein Gerät, eine Schnittstelle, über die ich Daten austauschen kann. Und die Konsolen, die haben sich entwickelt. Das waren früher, hat es angefangen, man hatte ganz normale Fernschreiber genommen. Also wenn man angefangen hat, miteinander kommunizieren, zwei Menschen miteinander kommuniziert, Fernschreiber, Draht dazwischen, Tipp, Spannung rüber und so weiter. Beim anderen kommt es aus dem Drucker raus. Dieses Ding hat man genommen und die eine Hälfte in den Rechner reingesteckt. Und so hat man mit dem Computer kommuniziert. Das waren also ganz normale Fernschreiber, einfach da reingesteckt. Hat man dann später dann Bildschirmterminals dagegen ausgetauscht gegen den Drucker. Dann hat man den Vorteil, dass man nicht nur scrollen kann, sondern man kann beliebig springen und Text überschreiben. Kann man ein bisschen mehr Sachen machen. Wie jetzt, und außerdem ist es halt viel schneller und auch ergonomischer, wenn hier der Drucker die ganze Zeit rattert. Aber im Wesentlichen, die Dinge sind dieselben geblieben, außerdem. Und dann, irgendwann hat man angefangen, hat diese Hardware weggeschmissen, hat das Ganze in Software nachgebaut. Die Terminal-Emulatoren, die man heute kennt, wenn man irgendwie zum Beispiel hier auf der Konsole einen Terminal aufmacht oder den X-Term oder den K-Term oder wie sie alle heißen, das sind im Prinzip immer noch die lustigen Fernschreiber, die halt jetzt halt in Software nachgebaut sind. So, warum ist uns die Konsole, also genau, was ist überhaupt Konsole? Worin unterscheidet sich Konsole von dem anderen Kram, was man so mit der Maus kennt? Das eine, was wesentlich ist, ist, dass man auf der Konsole ein Kommandozeileninterface hat, in irgendeiner Art und Weise. Man hat irgendjemanden, der Daten von einem erwartet, um die Kommandos dann auszuführen, die man ihm mitteilt. Und das sieht halt meistens irgendwie so aus. Man hat halt hier so einen Prompt und dann gibt man da ein Kommando ein. Und wenn man das dann eingibt, dann kommt die Antwort zurück. Zum Beispiel jetzt. Ist jetzt mit dem DOS, FreeDOS-Emulator hier mal.
Ja, dass man sieht auch, wie dass man was anderes einsetzen kann dazu.
Genau, dass es nicht nur die Bash gibt und so.
ZSH.
Oder die ZSH
oder
gibt.
Oder iPython.
Ein zweites wesentliches Charakteristikum von der Konsole ist eben, dass es zeichenorientiert ist. Es werden hier keine Grafiken ausgetauscht, sondern Zeichen. Und zwar die klassischen Konsolen eben tauschen ASCII aus und dann irgendwann gibt es halt auch Unicode-Konsolen und so weiter. Da gibt es dann irgendwann beliebig alles. Aber das Wesentliche sind Zeichen, die ausgetauscht werden aus irgendeinem Zeichensatz. Okay.
Da gibt es auch verschiedene Programme, zum Beispiel MUT oder URSI, wie ihr wahrscheinlich alle schon kennt. Also das sind eigentlich zeichenbasierte Programme.
Also MUT ein Mail-Client, URSI ein IRC-Client, zeichenbasiert. Deswegen sind es Konsolenprogramme. Gut, machen wir weiter. Man wird aber ziemlich schnell feststellen, dass die Abgrenzung nicht so ganz einfach ist, weil es verschwimmt alles Mögliche. Das Coole aus der einen Welt wird jetzt angefangen, die andere Welt irgendwie nachzubauen und so weiter. Das Ganze schwimmt zusammen. Zum einen gibt es Endcurses, da kann man jetzt auch Menüs und Fenster zeichnen und so weiter. Es sind immer noch Zeichen, die übertragen werden, aber es sieht schon mal sehr nach Grafik aus. Und das andere, was die Grenze überschreitet eigentlich, ist der Frame Buffer. Der Frame Buffer ist ein Device, unter Linux gibt es den hauptsächlich, soweit ich weiß, dass eben Programme direkt in den Grafikspeicher reinschreiben können und damit beliebige Bilder anzeigen können auf der Konsole. Und so kann man jetzt zum Beispiel mit einem Browser, mit dem W3M, der kann Bilder anzeigen auf der Konsole. Aber das macht er über einen kleinen Trick, er verwendet einen Framebuffer. Und an dieser Stelle überschreitet er die Grenze, wo man von einem Konsolenprogramm im eigentlichen Sinne spricht, weil sobald er das tut, hat man Probleme, wie zum Beispiel, man kann es jetzt nicht einfach remote machen. Also wenn ich mich jetzt einlogge auf einer anderen Kiste und dort ein W3M starte, kriege nicht ich das Bild zu sehen, weil der Framebuffer ist dort und der wird dort geschrieben und es sind also quasi keine Zeichen, die dann bei mir durch die SSH-Session zu mir gelangen. An der Stelle merkt man sofort auch einen Vorteil von den ganzen Konsolenprogrammen, auf die man nachher abzielen wollen.
Ein Problem, wenn man mal wieder einen Fernschreiber hat.
Genau, wenn es mal wieder ein Fernschreiber ist, dann klappt es auch nicht so mit dem Framebuffer. Also hier verlässt man die Konsolenwelt. Was anderes, was irgendwie die Abgrenzung ist, dass man mit der Tastatur bedient, aber auch hier gibt es den GPM, das ist ein Maustreiber für die Konsole Und den wird hauptsächlich verwendet, um Copy and Paste zu machen, weil das mit der Tastatur doch recht mühsam ist, die richtige Stelle zu finden. Ansonsten ist man aber mit der Tastatur um einiges schneller wie mit der Maus. Es liegt vor allem daran, dass man die Zeit spart, die Maus zu finden. Und dann, wenn man die Maus gefunden hat, muss man noch den Cursor finden. Und erst dann kann man überhaupt das Feld finden, wo man draufklicken will, hingehen und klicken. Und wenn ich meine Finger auf der Tastatur liegen habe und weiß immer, der Finger liegt immer auf dem J, dann weiß ich, aha, hier ungefähr ist I, zack, fertig. Das sind genau die Vorteile. Einer der Vorteile, basierend auf dieser Idee, wer jetzt wen wie jetzt beeinflusst hat, weiß ich nicht genau, auf jeden Fall was voll rein, voll ins Horn stößt, ist die Unix-Philosophie, die einfach davon ausgeht, ich habe Programme, die arbeiten wie Filter, habe einen Kommandointerpreter und dann werden Daten eben von einem Programm ins andere reingeschleift. Das Betriebssystem gibt mir die Mittel, die nötigen Mittel, dass die Programme miteinander kommunizieren können und so kann ich, indem jedes einzelne Programm eine spezielle Aufgabe sehr gut löst, beliebige Komplexität erreichen. Und das kann man halt mit Konsolenprogrammen ziemlich cool machen, weil die eben mit Hilfe des Kommandointerpreters, der Shell, so einsetzbar ist. Und sobald man grafische Programme hat, hat man Probleme, die zum Beispiel zu skripten oder fernzusteuern und so weiter. Mehr zur Unix-Philosophie, man lese einfach im Internet, da gibt es genügend Kram dazu. Ziemlich geil, zeige ich nachher ein bisschen was dazu. Dann, was wir schon angesprochen haben, die Übertragungsmöglichkeiten. Dadurch, dass es nur Text ist, ist es sehr einfach, das zu übertragen. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel die SSH, also Secure Shell, dass ich irgendwo auf einem Rechner, der irgendwo steht, interessiert mich gar nicht, eine Shell bekomme, ein Terminal bekomme quasi und das verschlüsselt ist und super. Eine andere Möglichkeit ist die WWSH, die habe ich schon mal hier vorgestellt, das ist das Proof of Concept für die Personal Firewalls. Die WWSH ist ein kleiner Trojaner, der auf dem Windows-Rechner läuft und dort Befehle entgegennimmt und den lokalen Kommandointerpreter anschmeißt und die Ergebnisse zurückschickt. Und weil das einfach Text ist, packt das alles oben in die URL und gut ist. Und man könnte zum Beispiel sich auch vorstellen, dass man über E-Mails, hat zwar hohe Latenzen, aber im Prinzip kann man auch Kommandos über E-Mails absetzen, die Antworten dann per E-Mail bekommen. Fertig. Es ist Text, also geht überall durch. Okay. Genau. Vorteile habe ich schon angesprochen. Die Bedienung per Tastatur ist halt bockeschnell, wenn man mal die Lernkurve erreicht hat. Okay, das reicht jetzt mal hier schon mal ein Vortrag. Den langweiligen Teil hat man jetzt hinter uns. Wir wollten hier irgendwie abgrenzen, was wir mit Konsole überhaupt meinen und warum wir Konsole so toll finden. Wir wollen gegen zwei Dinge eben, oder ein Ding vor allem ankämpfen. Das ist, wir sind keine Nostalgiker, die einfach den Schritt in die nächste Generation nicht geschafft haben. Vor allem, wir sind ziemlich jung, ja. Yeah. Wenn jetzt der Jürgen den Vortrag machen würde, hätte er mehr Probleme, das zu argumentieren. Aber bei uns beiden, man kann einsehen, es liegt nicht an Nostalgie, weil ich habe, glaube ich, noch in die Windeln gemacht, als das hier so richtig hip war. Es sind einfach die Vorteile. Man hat hohe Produktivität und es ist sehr flexibel, sehr mächtig und einfach cool. Und das wollen wir jetzt zeigen.
Jetzt kommt noch ein bisschen, immer zu schon mal, Multimedia.
Ja, yeah, genau. Jetzt geht's los. Anschnallen, bitte.
Also wie man hier sieht, auch, achso, ja, ich nehme das einfach mal, keine Ahnung. Wie man hier sieht, selbst mit so einer billigen Text-PowerPoint kann man noch ein bisschen multimediale Effekte haben. Und mit Multimedia machen wir, glaube ich, gleich weiter mal. Also, einfach mal zuschauen. Deshalb. Komm, geh mal hin, trink Kuchen. Cool. Ja.
Kann ich das Mikro hochhalten? Ja. Thank you.
Laufen lassen.
Auch wenn oder noch ganz
jetzt
noch.
Ha? Wir haben jetzt noch.
Das ist gerade der Schluss. Da sind wie die Doppelpunkte einzeln. Das ist auch voll geil. Wie die Doppelpunkte gerade einzeln.
Ich glaube, das reicht jetzt mal langsam. Ja, ich glaube, ja. Okay. Ah, cool. Ja, also das Ganze hätten wir prinzipiell auch durch eine SSH-Session laufen lassen können. Also ist ja nur Text.
Außer der Sound.
Ja, Sound ist noch... Ja. Lassen wir mal den Sound beiseite.
Was
so.
War das jetzt genau? Also
das war ein Demo von der AA-Lib. Plus BB, das heißt BB in das Programm. Das ist eine Demo von der AA-Lib zum zeigen, was...
Das Programm, das einfach diesen Film abdudelt.
Nein.
Sondern?
Das ist, Ganze ist halt so, die AA-Lib ist eine Library für ASCII-Art und was weiß ich. Und die haben die halt dazu verwendet, um das abzuspielen. Das ist jetzt nicht so, dass...
Also das Programm heißt BB und was tut das Programm?
Verwende die AA-Lib, um diesen Film abzuspielen.
Okay.
Du kannst beliebige Filme abspielen mit der AA-Lib.
Ja. Was Leute zum Beispiel...
Nein, aber das ist doch jetzt nicht ein Film, sondern live gerendert, oder?
Ja, schon.
Also diese 3D-Animation und das Ganze berechnet ja live.
Das ist das zum Beispiel...
Nicht aus dem fertigen Film raus.
Ja, genau. Also
mit dem AA-Zeichen, also sein AA oder mit dem AA-Player,
genau.
Der den Knopf auf dem WMV dateien.
Genau, das haben Leute zum Beispiel gemacht, bei der WM haben sie die Filme live per ASCII-Art übertragen, also konnte ich per Telnet.
Ha? Die Fußballspiele meinst du?
Ja, was habe ich gesagt?
Die Filme.
Achso,
Fußballspiele.
Ja. Da konnte man einfach per Telnet drauf verbinden und dann hat er die Spiele gesehen. Keine Ahnung, ich habe es nicht gemessen, also. Ich habe es bloß mal kurz angeschaut, habe nichts genau erkennen können und dann bin ich auf den Münsterplatz gegangen, also. Und dort war es nicht besser, also.
Geh mal zurück in der Tele. Jetzt machst du
Tevin.
Jetzt zeigst du ein Tevin.
Also da ist einfach nur das BB auf großer.
Genau, um einfach zu zeigen, dass es auch Multimedia unter der Konsole gibt, ein bisschen. So, und... Jetzt zeigen wir noch was anderes Nettes. Also, Okay, das Fenster ist vielleicht jetzt hier gerade ein bisschen verschoben. Aber das Ganze, womit wir hier jetzt arbeiten, heißt Tevin. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist einfach ein Window Manager für die Konsole. Also, in Window. Was? Ui. Wieso?
Windows.
Wo?
Wo ist da Windows?
Wo? Ich seh da nicht mal ein Startmenü.
Also.
Ja, nimm's an.
Also, was wichtig ist, ich habe ja vorher die Charakteristika aufgezählt. Hier stand nirgends was davon, dass es fensterfrei ist. Das ist besonders toll, wenn es keine Fenster hat. Fenster sind ziemlich cool. Du kannst nämlich dann links dein Zeugs machen und rechts fliegt der Debug out oder das Log vorbei und so. Das ist sehr übersichtlich. Hatte keiner was gegen das Fenster. Aber das Coole ist, das ist hier Text. Das heißt, das Zeugs kriegst du ja auch durch eine SSH-Session durch. Und was noch viel, viel cooler ist. Bitte?
Ja, aber auf den Shots gehen wir ein, also. Bist selbst schuld. Ja, Screen brauche ich in dem Fall wirklich nicht.
Pass mal auf, jetzt zeig mal hier, was wirklich cool ist.
Hat man? Okay. Ja, das ist auch möglich. Aber jetzt kommt was Cooles. Also, hast du wahrscheinlich schon mal?
Gleich.
So, jetzt bin ich da drauf.
Das sieht man jetzt, da du eine kleinere Auflösung hast.
Von diesem Rechner, ja, die Auflösung passt. Ich hätte die gleiche Auflösung gebraucht. Von diesem Rechner aus.
Wir zeigen es kurz. Stecken wir mal rüber.
Ja, steck um.
Komm du her.
Ich hätte den GPM starten sollen.
Ja, du kannst mit Pause. Okay. Außerdem, ich kann ja notfalls mit der Maus navigieren. Das ist jetzt auf seinem Rechner. Das
ist mein Rechner hier. Und ich kann jetzt, gehen wir aufs andere Fenster, bei ihm hier arbeiten.
Nehmen wir das hier ein bisschen rein.
Multi-User-Session.
Ich bediene die Maus, er bedient die Tastatur
also
gerade.
Bei ihm der Bindemanager und ich sehe ihn bei mir auf meinem Rechner, wir können gemeinsam arbeiten. Ziemlich geil.
Hätte er die gleiche Auflösung, wäre es sogar vernünftig.
Wird sogar gut aussehen, genau. Okay, mal so viel dazu. Also ziemlich geil. Du kannst das Ding jetzt auch detachen übrigens, wie einen Screen. Sag mal nachher was zu Screen. Du kannst das Ding detachen und dann heimgehen und von deinem Rechner oder heim aus wieder attachen und weiterarbeiten. Fertig. Das Ding läuft einfach auf dem einen Rechner durch.
Also ein Screen-Nebeneinander.
Also Screen ist noch ein bisschen was anderes. Die können ähnliche Dinge, aber Screen kann für den Multi-User-Mode.
Ja, genau, er ist feingranularer. Ich muss jetzt hier, glaube ich, mal.
Ja, die teste mich mal, danke.
So, also ich bin wieder da. Was? Achso. Was? Ja, zeigen wir als Alternative dann mal das Screen. Also für diejenigen, die jetzt von Tevin zu aufgeblasen ist, weil wer braucht schon Fenster? Windows, Abneigung von vornherein, also keine Fenster. Dann machen wir was anderes. Deswegen lassen wir jetzt mal kurzzeitig Tevin liegen und starten mal in Screen. Okay, ein Screen ist einfach ein Multiplexer von Terminals. Ich habe ein Terminal und kann darin beliebig andere Terminals drin haben. Wie man jetzt hier unten sieht, okay, das sieht man eher schlecht, also egal. Unten habe ich jetzt zwei Terminals auf. Fenster 0 und Fenster 1.
Macht man im ersten LS, dann sieht man den Unterschied.
Okay. Also ich kann jetzt einfach hier zwischen beiden hin und her wechseln. Und einfach ein ganz normaler Multiplexer. Aber was jetzt richtig cool ist, wenn Screen unterstützt einen Multi-User-Mode. Sprich, ich kann anderen Usern erlauben, auf meinen Screen raufzugehen. Das ist relativ praktisch, wenn man jetzt anderen was zeigen will. Man arbeitet zusammen.
Wie heißt der?
Du bist noch gar nicht drauf. Ich
bin auf deiner Küste, oder?
Ja, aber ich muss dir erstmal erlauben, dass du drauf darfst. Also Multi-User on. Und ACL at Alex. So. Screen UX Uli slash einfach, ja.
So, oder? Ja. Wo hast du das gerade
Neitipp?
Ich habe es, Steuerung A Doppelpunkt und dann kam der Kommandos beim Screen direkt absetzen. Also das sind die Teile, die mir ACL at Alex. A mal X, probier's nochmal.
Okay, jetzt bin ich drauf.
Ja, also kurz zum Zeigen, dass er drauf ist. Erstmal habe ich jetzt hier eine Übersicht, wer drauf ist. Alex und Uli. Uli bin ich, er ist Alex, also funktioniert. So, und ich tippe jetzt mal nichts und er wird jetzt wahrscheinlich Blödsinn bauen, so wie ich ihn kenne.
Und wo bin ich denn? Hier sind wir, oder?
Ja. So, jetzt gehe ich einfach an meinen Rechner und will mal schauen. Nein, jetzt will ich einfach mal schauen, was hier passiert. Oh, Scheiße. Also solche Sachen passieren, wenn man ihn an den Rechner lässt. Also passt auf, Leute, lasst es lieber bleiben.
Ah, übrigens, ich sehe hier auch einen lustigen Zug.
Also
dieser Befehl SL, der ist zum Ärgern, update install SL. Und wenn man dann SL anstatt LS macht, dann kommt der Zug.
Wenn man sich vertippt.
Das Tolle ist, man kann das nicht abbrechen, den Zug. Man muss warten, bis er weg ist.
Aber eigentlich ist es ein Stream, gell?
Ja.
Zum Glück ist, wenn man, genau. Deswegen immer, wenn ihr irgendwo hinconnectet, kleinen Screen aufmachen. Weil dann könnt ihr also ein neues Ding aufmachen, ein neues Terminal aufmachen und die Session killen. Bitte? Mikro nehmen. Ja, ich bin schon fertig. So, jetzt ist der Zug vorbei.
Ja, zum Glück.
Du möchtest noch was sagen.
Glaube ich.
So, jetzt können wir gehen. So,
genau, wunderbar. Wir hatten diesmal Glück, nämlich...
Manchmal kommt der Zug wieder.
Das ist also wie im richtigen Leben. Also, da freut sich mal ein Start zurück und dann...
So, zeig noch ein paar RCLs.
Ja, was halt jetzt bei Screen relativ cool ist, man kann sehr feinkranulare Rechte vergeben. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich traue ihm Alex nichts, also darf er jetzt erstmal nicht mehr schreiben. Also dann sage ich einfach, AC, das sieht man wahrscheinlich nicht, ACL Change, Alex minus W, alle Fenster. Ja, ich glaube, meine X-Taste spinnt ein bisschen. Jetzt kann Alex mal versuchen, was zu schreiben, weil ich ihm einfach das Recht genommen habe. Das ist jetzt ein Vorteil von Screen. Also bei Tevin kann man nicht so feingranular Rechte vergeben.
Noch nicht, vielleicht.
Ja, vielleicht. Ich weiß gar nicht, wie aktiv bei Tevin entwickelt wird. Also. Wobei das Programm an für sich relativ cool ist. Und wie man jetzt hier sieht, hier ist auch kein User Alex mehr eingeloggt, sondern der ist zu ich geworden. Also er kann jetzt hier auch eine neue Shell erzeugen und könnte darauf rumtippen, wenn ich ihn... Wenn du schreiben könntest.
Also, um es mal rauszustreichen, der wichtige Unterschied ist, dass ich jetzt hier als eigener User, als Alex-User auf diese Kiste eingeloggt war und mich dann auf seinen Screen attached habe und dabei zum User Uli geworden bin. Und es läuft jetzt alles mit seinen Rechten, weil es sein Screen ist. Das ist anders wie bei Tevin. Bei Tevin hat er einfach ähnlich wie X eben sein Socket im Netz hängen und ich connecte da drauf und fertig und arbeite da drauf. Also ist schon anders beim Screen. Da ist schon ein richtiges Rechtemanagement dahinter.
Man kann sagen, der Alex darf jetzt nicht detachen, darf jetzt Screen-Passwort setzen oder sonst irgendwas. Also man kann einfach auch sehr feingranular umgehen, man kann auch Gruppen setzen und was weiß ich. Ist ziemlich cool eigentlich. Und ein cooles Feature von Screen ist detach. Das haben wir zwar vorher schon gezeigt bei Tevin, aber das zeigen wir jetzt hier nochmal. Jetzt habe ich mich einfach detached, log mich aus. Log mich wieder ein. Okay. Hier.
Mach mal das Licht erstmal. Mach Screen Licht.
Achso, Screen minus LS. Dann sehe ich hier, dass noch ein Screen da ist und dass Multi-User ist und dass er noch verwendet wird und zwar von Alex.
Geh mal raus.
Okay.
Jetzt bin ich raus.
Und jetzt kann ich einfach Screen minus D minus R tapmann. Dazu kommen wir nachher. Und bin wieder drauf und kann einfach dort weiterarbeiten, wo ich vorher war. Relativ praktisch, wenn man jetzt irgendwo auf einer Rechnung jetzt irgendwie Simulationszeug laufen lässt oder Ursi oder Mut oder was weiß ich. Einfach, wenn man irgendwelche Programme durchlaufen lassen will.
Okay, machst du das jetzt ZFA, oder?
C-Matrix noch.
Okay.
Unter normalen GUI ist man natürlich in Bildschirmschoner gewohnt. Sowas gibt es für Screen auch. Also ich habe jetzt hier eingestellt, dass er so Minuten wartet, aber das kürzen wir mal ab. Ein ziemlich cooler Bildschirm schon ist. Moment, C-Matrix. Da habt ihr dann einen coolen Effekt, dass ihr sowas auf der Konsole habt. Und vor allem, das könnt ihr dann auch noch Remote haben.
Da, dann kommt es richtig cool. Plus,
Matrix ist natürlich prädestiniert für Konsole, muss man zugeben.
Ja, genau. Das bietet sich deswegen hier gerade an. Ja. Okay. Und jetzt zeigen wir, jetzt gehen wir mal ein bisschen mehr auf die Shell ein. Also was ist überhaupt der Kommandointerpreter? Ich werde hier nicht auf die Bash eingehen, sorry Leute, sondern auf die ZSH, weil ich irgendwie so ZSH-Liebhaber bin. Also. Da gibt es eine richtige Website dazu und was weiß ich. Was sind coole Features der ZSH? Erstmal natürlich Completion. Also, ich bin faul, ich tippe Kill ein, Tab.
Ja, guck mal, dass deine Kommandos immer oben sind und nicht ganz unten.
Okay. Und dann habe ich hier einfach eine Übersicht von meinen laufenden Prozessen. Dann suche ich mir zum Beispiel irgendwas raus, drücke Enter und jetzt möchte ich noch was. Dann ist der Prozess, wo ich schon ausgewählt habe, weg. Ach, was nehmen wir denn? Das ist ein... Ja, keine Ahnung. Also, und schon ist es gekillt. Also, das ist für die Leute, die faul sind. Mit Menüs kann man es auch noch weiter treiben. Wenn man jetzt eine Man-Page sucht, zum Beispiel Man Open, dann gibt man Man OP ein. Jetzt bietet er dir, jetzt zeigt er dir die Übersicht von den verschiedenen Sections an, wo mit OP beginnen. Relativ praktisch, wenn man nicht weiß, in welcher Section jetzt Open drin ist. Und dann kann man sich jetzt hier einfach durchsuchen. Und der ergänzt dann immer die Section dazu.
Was er noch machen könnte, wäre zu den Section-Nummern noch den jeweiligen Namen dazu machen.
Ja, das aber geht sicherlich auch. Also
für die, die sich die Nummer nicht merken können.
Ja, also das soll jetzt hier bloß kurz ein kleines Feature-Überblick geben von der ZSH. Was auch relativ cool ist bei der ZSH, die ist wirklich feature-rich. Also ihr braucht nicht alles benutzen. Ich benutze es, also ich bin faul, also. Aber es kann auch zu Problemen kommen. Ein anderes cooles Feature sind Aliase. Normale Aliase kennt ihr von der Shell, also das hier Alias, hat ja Alex vorher gemacht, SL. Alias LS ist gleich SL, hat Alex vorher gemacht. Was anderes cooles ist, globale Aliase. Wenn ich jetzt normale Aliase werden nur an erster Stelle ersetzt, also wenn es an erster Stelle als Kommando kommt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Alias fu gleich pipe grep mache, dann macht psaox fu dingens, funktioniert nicht, weil das nicht ersetzt wird. Okay? Aber jetzt hat die ZSH hat sich gedacht, hey, die Leute sind faul, sie brauchen globale Alias. Also kann er sich einfach in globalen Alias definieren, der fällt sich gleich wie ein normaler Alias bis auf die Tatsache, dass so auch in der als Parameter ersetzt wird. Ein Beispiel, ich mache PSAOX, ich habe einen globalen Alias namens großes G definiert, der Pipe Crep ist, weil Pipe ist scheiße zum Tippen und Crep danach auch noch, deswegen lieber großes G. Und dann zum Beispiel Firefox. Und dann wird aus diesem Befehl PSAOX Pipe Crep Firefox. Und jetzt kommt hier noch ein cooles Feature von Crep dazu. Also wie ihr seht, wir springen gerade von Feature zu Feature. Er hebt hier das Suchwort grafisch hervor, also markiert es farbig. Das ist eine Option, die GNU Crep kann, die relativ wenig Leute kennen. Deswegen sage ich es dir mal kurz. Crep Color gleich Auto. Und dann machen wir es.
Gleich noch ein Feature, die Tab Completion für Kommandoparameter.
Ja, und das kann die Bash seit neuestem auch, deswegen tun wir das jetzt. Weißt du, die arbeiten immer hinterher. Das ist wie bei MySQL und Postgres. Da.
Ja. Nur, dass MySQL nie eingeholt wird und die Bash vielleicht irgendwann schon.
Da wäre ich mir nicht so ganz so sicher. Hallo, jetzt haben wir gerade ZSH-Urk und so, also da wäre ich vorsichtig. Also einfach Color gleich Auto, da sieht man dann, dass das Suchwort einfach grafisch hervorhebt. Das Ganze ist relativ nützlich, wenn er irgendwie große Sachen durchkreppt, um dann einfach das Suchwort hervorzuheben. So, aber jetzt haben die globalen Alias natürlich auch ein Problem. Es ist zwar wunderschön zu tippen PSRX irgendwie Head, großes H ist bei mir Pipette. Na, spart ja. Und das Coole ist natürlich, 2 nach und 1 Pipette oder 2 nach und 1 Pipecrep muss man auch relativ oft eingeben, also macht man GG draus. Also GG ist 2 nach und 1 Pipecrep und er spart relativ viel Zeichen. Das kann er nicht
von der Hand weisen. Aber jetzt kommt natürlich zu einem großen Problem. Shabi darf da jetzt nicht mitreden. Wenn man jetzt solche globalen Aliase definiert hat, dann werden die natürlich überall ersetzt. Also, was passiert denn, wenn ich vor I in A, B, C, D, E, F, G, H, du, Echo, I schreibe? Was wird jetzt da passieren? Pass error near pipe. Wo zum Teufel habe ich jetzt hier eine Pipe eingegeben? Dina, also das ist wirklich ein Problem. Schabi ist es wirklich mal passiert. Er hat meine ZSH-Config einfach so übernommen. Und wenn er das so sieht, wo zum Teufel ist hier eine Pipe?
Also zum Thema Config übernehmen, vielleicht noch was erzählen. Also das Neueste zum Thema Config übernehmen. Meetup von Grimmel, wir machen hier immer so Schleichwerbung, die Grimmel-Werbung. Also Meetup von Grimmel ist auch so ein ZSH-Exzessiv-Nutzer und hat auch eine fett gepimpte Config. Und er bietet die zum Download an und dann war so ein Gentle-User, der dachte, yeah, so cool bin ich auch wie der und zieht sich seine Config und guckt nicht genau hin. Und dann irgendwann hat sein Gentoo angefangen zu spinnen. Irgendwie hat es nicht mehr richtig funktioniert. Und dann hat er sich ans Forum gewandt und haben sie gesagt, ja, gib mal hier deine Config irgendwas. Und dann pastet er da seine Config und da sind da Compiler-Switches drin. Und dann fragen die ihn, ja, wo hast du denn deine Config her? Und er sagt, da habe ich von Meetup gezogen. Und der ist so, ja, weißt du überhaupt, dass das ein Debian-User ist? Das macht er bestimmt mit Absicht. Auf jeden Fall, wenn man also Meetups ZSH-Config zieht, kein Gentoo damit bauen. So.
Ja, also, das sind natürlich irgendwie Fallen.
Das Mikro soll ich nicht da hinlegen. Das ist schon dazu da, dass du reinsprichst, Uli.
Natürlich, ist viel besser, also. Also, eine Shell ist nicht komplett, wenn sie nicht ein Tetris dabei hat, werden natürlich sofort viele von euch sagen, denke ich, oder? Ja, dringend. Also, deswegen die ZSH-Tetris ist dabei. Also, Autoload-Tetris. Ja. Tetris. Alt. Ja, also, wie drehe ich es? Also, wenn euer Admin keine Spiele installieren will, sagt ihm einfach, ihr braucht dringend eine ZSH. Nein. Ja, ich bin total mies. Aber jetzt lassen wir das lieber mal. Quit. Also, ja, ich war gut. Können wir das nachher rausschneiden, bitte? Nein, also, das Coole an der ZSH ist auch, sie ist modular aufgebaut. Sprich, ihr braucht jetzt nicht unbedingt das ganze Tetris-Zeug, was man natürlich sehr häufig benutzt, oder globale Alias oder TCP-Support oder was weiß ich was alles, sondern ihr könnt es einfach bei Bedarf zuladen, wenn ihr es braucht. Andere coole Sachen von der ZSH sind zum Beispiel, wenn man öfters mit URLs umgeht, dann sind da immer so komische Sonderzeichen drin, die irgendwie interpretiert worden und oder so, das ist alles nervig. Da gibt es was relativ cooles von der ZSH, das nennt sich so ein Command-Line-Editor und da gibt es ein Modul, das so URLs automatisch escaped. Also, keine Ahnung, wenn man dann so eine, ich habe kein X, also deswegen ist es mit Pasten und so gerade Problem nicht so toll. Also, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwas so hat, FUBA und dann ein UND kommt, dann wird es automatisch escaped, weil es zur URL gehört. Das ist relativ praktisch, wenn man auf irgendwas mit WGET oder sonst irgendwas zieht. Nämlich ansonsten muss man es immer in Anführungszeichen setzen oder von Hand escapen und das ist einfach nervig. Relativ cooles Feature. Dann,
wer weiß der, dass es zur URL gehört?
Weil es mit HTTP anfängt. Er hat so Matching-Zeugs.
Und wenn ich den WGET in der Hintergrund schicke,
dann tusch leer und. Also, das funktioniert, das war wirklich ein Bug, das stimmt. Ich hoffe, dass es hier jetzt... Okay, nö, das ist hier jetzt nicht. Nein, also es ist wirklich ein Bug, ich habe es wohl hier noch nicht behoben. Bei Leerzeichen, wo hört er auf? Okay, mir glaubt man jetzt nicht, glaube ich. Scheiße. Aber was anderes relativ Praktisches ist. Wenn man jetzt anfängt, wie ich vorher so mit vor I in bla, du, Mods Zeilen zu schreiben, dann kommt da eventuell was zusammen. Und wenn man, eigentlich wollte man bloß kurz so in Einzeiler schreiben und dann hat sich das halt doch so zu einer 10-Zeilen-Skript entwickelt. Und dann möchte man das vielleicht irgendwie abspeichern und
oder noch irgendwas in der ersten Zeile verändern oder so. Und da bietet die ZSA auch was Cooles. Wer hätte es gedacht? Ich kann die Command Line in meinem Editor öffnen, bearbeiten.
Also,
ich drücke jetzt momentan Alt E, aber da lädt ein Modul, das ist Edit Command Line und dann bindet man ein Key auf den Befehl und dann wird das automatisch in den Editor geladen. Dann kann man hier jetzt, keine Ahnung, Prozent S, was ist denn wir denn?
Das G weg.
G.
Das große G weg.
Und H.
Okay.
G. Und H. Wunderbar. Ich habe jetzt, habe ich abgesprochen? Ah nein, ich habe ein Problem mit meiner X-Taste und mit meiner S. Okay, wie man jetzt hier, ist das Ganze jetzt hier fertig und das funktioniert jetzt auch. Also, das ist halt ein relativ cooles Feature, finde ich. Weil, also mir ist es schon öfters passiert, dass ich irgendwas Langes geschrieben habe, dann müsste ich... Unnötig. Warum brauche ich hier ein Du? Nur weil es die Bash so verlangt? Nein. Was auch noch cool ist, das ist mir jetzt gerade entfallen. Was wollte ich? Ah, genau. Man hat eventuell das Problem bei der Bash in dem History-Bereich ist unter anderem, wenn man mehrere parallel laufende Prozesse von der Bash hat und na beendet einen und dann den anderen, dann überschreibt der zweite die History vom ersten. Das ist nervig. Benutzt ZSH. Die hat er. Ja, also vielleicht kriege ich mal von irgendjemandem ein ZSH-T-Shirt gesponsert, also ich würde es anziehen. Nein, also sie bietet einfach die Unterstützung, dass die History sofort geschrieben wird. Ein sehr praktisches Feature, wie ich finde. Genau, was auch relativ cool ist, naja, tippt gerade irgendwie so einen Befehl ein, bzip2, keine Ahnung, irgendwas, und dann möchte man in der Manpage nachschauen. Und dann stellt sich vor, ich habe jetzt eine riesenlange Command-Line geschrieben, okay? Riesenlang und sinnvoll. Also, und jetzt braucht man irgendwie ein... Was? Ja, aber manchmal läuft er nicht, wenn er gerade lokal arbeitet oder so. Und dann kann man einfach sagen, tu das, was ich momentan geschrieben habe, in den Buffer. Dann kann ich irgendeinen Befehl aufrufen, zum Beispiel manbzip2, kann mir das anschauen, kann mir das alles raussuchen und danach ist es wieder da, was ich geschrieben habe. Also, relativ cooles Feature auch. Das nützt euch natürlich nur, wenn ihr auch auf der Konsole arbeitet. Also, benutzt die Konsole und ZSH. Nein. Und dann gibt es natürlich auch noch so normale Completion wie dass es Completion für SCP und was weiß ich was hat, aber ich denke, jeder, der jetzt die Bash 3 benutzt, den wird das jetzt nicht mehr so vom Hocker hauen. Was relativ nett ist,
der macht SSH-Verbindung auf.
Macht LS und genau. Ja, kann die Bash 3 in der Zwischenzeit auch. Also, ist relativ lustig. Was auch cool ist, es gibt Kommandos, die kosten relativ viel Zeit, also so Completion. Apt-get, remove, irgendwie tab, dann listet der mir nur die Pakete auf, natürlich die installiert sind. Ich will ja nicht alle Pakete, ich habe viele Pakete, sorry, aber er listet jetzt nur Pakete auf, die nur installiert sind. Problem, wie nur das macht, er schaut einfach die Paketliste an, wo installiert ist und bietet mir die an. Aber das Coole ist, er cached die. Also er tut nicht bei jedem Aufruf neu das generieren, sondern er cached es. Und was ich jetzt zum Beispiel mache, das ist halt relativ cool, X in Nest und fertig. Psst. Okay, brechen wir ab. Und wer kennt das Problem nicht? Er gibt CD, große Slash und dann ETC ein. Und drückt dann Tab und was wird's? Slash ETC. Also er hat eine...
Error Correction.
Genau, Error Correction. Ist relativ cool. Also... Ja, ich glaube. Probieren wir es mal. Funktioniert also. Boto. Wozu boot? Also, relativ...
Machen wir gerne.
Was? Achso, genau. Ah ja, cooles Feature. Also, na, ist jetzt hier irgendwo im Linux-Kernel-Tree, 15.4, schaut sich irgendwie so. Ja, ist jetzt hier irgendwie, keine Ahnung. Und jetzt möchte man wechseln. Jetzt möchte man in Linux 2.6.17.7 Arch. Ich weiß, ich bin voll hinten dran und so, aber egal. Dann gibt es was Cooles bei der ZSH. Man sagt so 15.4.
616.
Achso. Drückt Tab. Dann bietet er mir an, wohin ich jetzt sonst noch wechseln. Wo halt gleich aufgebaut sind. Dann kann ich einfach 17.7 sagen. Und dann bin ich dann hat er das einfach substituiert und ersetzt. Auch ein praktisches Feature, wenn er vor allem mit Verzeichnisbäumen arbeitet, zum Beispiel irgendwie Branches oder sonst irgendwas, wo eigentlich alles gleich ist und einfach mal kurz in eine andere Branch wechseln will oder sonst irgendwas. Ja, das lassen wir wollen ja die guten Sachen vorstellen, das lassen wir jetzt mal lieber weg.
Das war ja ein Bug im Auto-Package.
Ja, okay, um was es hier gerade geht, es gibt die Variable CD-Path, die gibt es auch in der Bash. Und man kann dann einfach sagen, zum Beispiel Export CD-Path Home. Und dann kam da jetzt CD irgendwas und dann wird zunächst im CD-Path nachgeschaut, ob das Verzeichnis dort ist und wird dorthin gegangen. Ist eigentlich relativ einfach. Unter der Bash benutzt es wohl so gut wie niemand. Und dann gab es halt ein Problem mit so einer Auto-Package, ist es, gell? Das ist so grafisches Frontend zum Installieren von Paketen und.
Grafisch. Das ist Textmodus, aber die basteln ihr eigenes.
Halt, wir brauchen das und schlägt den Chip.
Also diese Auto-Package-Leute meinen, alle Linux-Distributionen sind an sich doof und machen selber ein eigenes Package-Management, wo man dann die Programme, die werden als Shell-Skript ausgeliefert und als Binary, wo hinten dran irgendwie das Archiv dran hängt. Und wenn du das dann installierst, installiert der zuerst mal aus dem Web sein eigenes Paketmanagement nach. Und dann kannst du mit Auto-Package-Install und so weiter da diverse Programme installieren für die Leute, die meinen, für jede Distribution muss ich Debian, RPM und was weiß ich was für Pakete basteln. Ich bastel einmal Auto-Package und dann läuft's überall. Und die Leute von Auto-Package hatten halt einen Bug, wenn man CD-Path gesetzt hatte, hat denen ihre Installation fehlgeschlagen mit einer sehr lustigen Fehlermeldung. Und dank Uli habe ich also rausgefunden, was das war. Aber soweit nur ein Exkurs. An sich ist CD-Path sehr nützlich.
Ja, also und das gibt es auch unter der Bash. Also die ZSH ist nicht schuld. Das möchte ich hier nochmal erwähnen. Benutzt ZSH.
Die Bash hätte es ja nur nicht, wenn es die ZSH vorher
hat. Nein, ich glaube, das CD-Path ist schon relativ weit verbreitet. Also, was auch noch nett ist, was für manche auch vielleicht ein Grund ist, ich soll hier nicht schauen, dass alles oben ist, deswegen. Ich habe jetzt gerade ein Verhalten von der ZSH eingestellt, dass ich jetzt einfach zum Beispiel etc eingeben kann. Und da das Verzeichnis etc ja ausführbar ist, wechselt der einfach rein. Also das nennt sich Auto-CD. Kann man haben, muss man nicht. Also ja, ich gehe jetzt wieder Schabi. Schabi kann auch gleich hier vorkommen.
Ein bisschen Retro-Feeling für alte Amiga-User. Die Amiga-Shell hat das Verhalten standardmäßig geboten und ich habe es jetzt jahrelang vermisst und dank der ZSH habe ich es endlich wieder.
Das war der Hauptgrund für ihn, auf die ZSH zu wechseln. Also,
ZSH macht die User glücklich. Hier ist einfach ein Beweis. Okay, Schabi, willst du?
Bist du fertig mit deiner...
Uli ist nie fertig.
Ja, komm einfach vor und mach dein iPython und dann...
Also wir haben jetzt den Schabi. Schabi zeigt uns jetzt iPython.
Ja.
Wie viel Aufwand hast du dir machen müssen, das Ding zu kompilieren?
Relativ wenig, weil ich mir alles aus dem Netz zusammengeklaut habe.
Und hast du jedes Kommando im Prinzip einzeln kompilieren müssen? Dann musst du
jedes Nein.
Kommando
Nein.
kompilieren.
Nein.
Nein.
Meine Config. Okay. Machen wir das zum Schluss, okay?
Ja, das ist gut. Der ZSH muss ja irgendwoher wissen, was
dann bleiben wir bei
Nein, nein. Ja, genau. Das ist so wie bei Ding. Das ist so wie bei Dobash. Da gibt es mehrere Completion-Files einfach, wo das Ganze drin steht. Ich kann das nachher mal zeigen. Und das Coolste ist, da Bash 3 hat jetzt ja auch so tolle Completion und so. Und da entwickeln Leute für Bash 3 jetzt Completion 12. Ja, fett. Und dann kommt vielleicht mal von irgendjemandem das Argument, die ZSH hat aber für dieses eine Programm keine Completion. Dann sagt man, doch, nämlich die ZSH unterstützt die Bash Completion. Also man kann die Bash Completion, also die, wie die definiert ist, kann man einfach in der ZSH reinladen und benutzt einfach die Completion, wo die für die Bash geschrieben ist. Ach so, ja, das Mikro.
Nö. Was es gibt für eine ZSH, da muss man allerdings ein bisschen Zeit mitbringen. Es ist ein geführtes Menü, wo man alles konfigurieren kann. Der erkennt, du bist neu, du hast noch keine Config, willst du mal konfigurieren? Wenn du dann sagst ja, und er sagt, bist du welcher Tiefe, willst du es machen? Du sagst alles, dann brauchst du viel Zeit, weil dann gehst du echt durch alles durch. Aber der sagt dir immer, okay, da kannst du das einstellen, das bedeutet das und so weiter. Also du brauchst nicht mal in den Dreck lang und die Config direkt schreiben, sondern es wird alles Menü geführt. Also das ist ziemlich cool. Und zu dem anderen, was es zum Beispiel gibt, man kann halt sagen, zum Beispiel, wenn es ein GNU-Programm ist, dann kann man generell sagen, okay, mach einmal Programmname, --help und den Output nimmst dann und bietest mir an. Und so Geschichten kann man da halt machen. Im Wesentlichen kannst du halt Skripte hinterlegen, die halt ausgeführt werden und dann das, was angezeigt wird, als Output haben. So läuft es. Ja, wir können eigentlich das Ding hier auch ganz ausmachen, so langsam. Oder kommt noch Sound? Halt's immer noch? Kann mir mal jemand erklären, wie das hier auf die wie das jetzt funktioniert? Also, ne.
Gibt's Schabi?
Also Schabi.
Vielleicht läuft da drüben ein Mikro im Ständer drin.
Schabi ist jetzt hier unser Buhmann, weil der hat hier ein X laufen. Alle mal aufruhen.
Schuld dran ist Arti, weil diese scheiß Grafik gibt mir zwar bei mir an meinem Bildschirm auf Textkonsole was aus, aber hier an dem Beamer weigert er sich, weil er wohl meint, per DDC findet er nichts. Ich weiß nicht, an was es liegt. Auf jeden Fall haben wir es so dann schneller ans Laufen gekriegt.
Aber gegen X ist ja nichts zu sagen, solange man nur Terminals offen hat.
Ja. Und zwar,
Terminals sind X.
Shells sind schön für manche Zwecke. Andere Skriptsprachen sind hübsch für andere Zwecke. Und wenn man das beides verheiratet und ein bisschen aufpimpt, kommt IPython raus. Also es gibt ja für Python diese normale Kommandozeile, die jeder, der mit Python gearbeitet hat, wahrscheinlich kennt, wo man also dann Python-Befehle eintippen kann und ein bisschen drin rumwurschteln und so weiter. Und der führt das sofort aus, so wie früher das gute alte Basic. Und IPython ist diese Kommandozeile von Python etwas verbessert und noch dazu Shell-Funktionen eingebaut. Aufrufen wird das einfach mit IPython, wenn man es installiert hat. Das Paket heißt bei den meisten Linux-Distributionen auch IPython, wenn es dabei ist. Es hat eine sehr schöne Hilfe dabei. Man kriegt hier mit Fragezeichen einen sehr schönen Kurzeinstieg und mit Magic eine Referenz aller magischen Funktionen. Das ist also relativ umfangreich. Es gibt auch ein ausführliches und sehr hilfreiches Manual im HTML-Format. So sieht es aus, wenn man, muss ich das schnell wieder wegblenden, weil das ist jetzt nicht im Textmodus dargestellt gewesen, aber es funktioniert mit Links und W3M und Lynx und so, also auch, wer die nicht kennt, Links, Lynx und W3M sind Webbrowser, die mit Textmodus funktionieren. Links 2 hat JavaScript-Support und W3M kann, wenn man es unter X startet, in dem Textkonsolenfenster drin wieder Bildchen malen. Also wer es pervers will, kann es auch pervers haben. Mit Framebuffer auf der Linux-Konsole geht es anscheinend auch, aber es geht nicht mit allen Terminals. Also mit dem GNOME-Terminal geht es nicht.